Wie so oft bei Begriffen aus der christlichen Welt, stammt auch dieses Wort aus dem Griechischen. Doch der Ursprung ist dabei ganz und gar nicht christlich oder biblisch. Es hat vielmehr mit einem alten Mythos aus dem 4. Jahrhundert vor Christus zu tun, und zwar mit dem legendären Orakel von Delphi. Der Bibelwissenschaftler Gunther Fleischer kann erklären, was es damit auf sich hatte.
Das Orakel von Delphi muss man sich so vorstellen, dass da irgendwo in einer verborgenen Erd- oder Steinhöhle jemand saß, eine Frau, die auf Anfrage hin irgendwelche Laute von sich gab, die kein Mensch verstand. Also man wollte etwas wissen über seine Zukunft, ist es sinnvoll, da und das zu unternehmen oder werde ich wieder gesund? So, und dann kam da irgendein Gemurmel aus dem Untergrund. Und dann gab es eine Person, die diese Murmellaute oder wie auch immer in verständliche Sprache übersetzte. Das war der Prophetes.
Der Prophet war also eigentlich so etwas wie ein Dolmetscher. Und dieses Wort Prophet findet dann ein paar hundert Jahre später Einzug in die griechische Bibel als Übersetzung für das hebräische Wort Nabi.
Nabi heißt aber nicht Dolmetscher, sondern Berufener. Und jetzt merkt man mal, dass hier zwei ganz verschiedene Welten zusammenkommen und eigentlich das Wort Prophet schon ein bisschen interpretierend ist.
Denn beim Propheten oder besser gesagt beim Nabi geht es in erster Linie gar nicht um hellseherische Fähigkeiten.
Er ist Sprachrohr Gottes mit zwei Aufgaben. Er sagt was zur Gegenwart. Er sagt meistens den Leuten, es läuft bei euch schlecht. Es läuft anders, als Gott sich das mit euch gedacht hat. Und dann sagt der Prophet, das ist ja die zweite Aufgabe, wenn sich das nicht ändert, werdet ihr untergehen. Das ist das, was Gott mit euch vorhat.
Und Beispiele davon gibt es jede Menge, vor allem eben im Alten Testament. Allen voran Moses, der als Sprachrohr Gottes die 10 Gebote überbringt. Oder Jesaja, der die Kultpraktiken seines Volkes kritisiert. Aber auch von Frauen als Prophetinnen ist die Rede, etwa von Miriam, die gegen den Brauch der Ehescheidungen auftritt. Doch wie sind all diese Gestalten überhaupt zu Propheten geworden?
Soweit wir das aus der Bibel selber hören, verbinden sie sehr oft das Ganze mit einem Berufungserlebnis, man kann so sagen mit einem einschneidenden Erlebnis in ihrem Leben. Sie erhalten oder verspüren in sich einen Auftrag, den sie sich nicht gesucht haben.
Bestes Beispiel dafür ist der Prophet Jeremia, der sich sogar gegen das Berufungserlebnis wehrt, dann unter seinem Prophetendasein leidet und sogar für seine Botschaften abgelehnt wird. Propheten sehen tiefer, vielleicht aufgrund einer engeren Verbindung zu Gott.
Und aus dieser Perspektive Dinge anders beurteilen können als vielleicht der Durchschnittsmensch. Man schließt sich mal nicht einfach dieser Weltlogik an, es muss doch so laufen. Sondern da sagt einer, nein, aus der Perspektive Gottes muss es eben gerade nicht so laufen und darf auch so nicht laufen.
In diesem Sinne sind Propheten immer auch als Instrument Gottes zu verstehen. Ihre Botschaften sind Teil des Plans, den Gott mit der Welt hat. Gipfel dieses Heilsplans ist für die Kirche Jesus Christus. Denn sein Kommen und Wirken ist die größte Botschaft, die Gott für die Welt hat. Die kann nicht mehr überboten werden. Darum wird auch Johannes der Täufer, der als Vorläufer Jesu gilt, als der letzte Prophet im Heilsplan Gottes bezeichnet. Doch heißt das dann, dass es heute keine Propheten mehr geben kann? Nein, meint der Apostel Paulus schon wenige Jahre nach Jesu Tod in seinem Brief an die Korinther. Da schreibt er, dass Gott die Gläubigen in der Kirche zu ganz unterschiedlichen Aufgaben befähigt, zum Beispiel zu der des Propheten.
Die Kirche braucht Propheten. Sie braucht diese Menschen, die eben ausgezeichnet sind durch eine besondere Nähe zu Gott, und deshalb auch besonders Orientierung geben können. Und er sagt, es ist ein eigenes Charisma, eine eigene Geistesgabe. Das kann längst nicht jeder. In dem Sinne ist Prophetie tatsächlich Teil von Seelsorge, ein Wächteramt.